Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Ein Satz so griffig wie abstoßend und wie bei jeder griffigen Antwort fehlen auch hier die entscheidenden Fragen, wessen Moral und was gibt's zu essen. Denn selbst wenn wir uns nicht ins Sperrfeuer der Argumente zwischen christlichen Moraltheologen, insektenschonenden buddhistischen Mönchen und FAZ-Herausgebern begeben und uns an den bei unserem anerkannten kleinsten gemeinsamen Nenner Kants moralischem Imperativ halten, fällt das moralische und trotzdem bequeme Leben schwer. Der böse vereinfachte Leitsatz, tu niemanden an, was dir nicht selbst widerfahren soll, versagt als Leitlinie schon bei der kleinsten kapitalistischen Interaktion. Verkaufe deinen Bassverstärker bei eBay und du hast einen der Natur nach ziemlich bedürftigen Menschen übers Ohr gehauen, nur weil du weißt, dass du die Teile in den Staaten für die Hälfte bekommst. Und wenn wir die Bedarfsseite der Brechtschen Generalantwort betrachten, reicht es, wenn man so viel hat wie der ärmste Teilnehmer des Weltentheaters, also nix, oder so viel wie etwa die Hälfte der Weltbevölkerung, auch zu wenig, wenn man von mehr als $2 am Tag leben will, aber 500.000 im Jahr sind zu viel, oder? Nicht wirklich, wenn man 4 Kinder hat und in Manhattan wohnt. Aber all diese moralischen Fragen stellen sich bei der Story, die uns Michael Lewis in seinem neuesten Buch Flash Boys erzählt, eher nicht. Man muss nicht als Moralphilosoph sein Geld verdienen, um sicher zu sein, dass die Manipulation jedes zweiten Dollars, der an den US-amerikanischen Börsen den Besitzer wechselt, eher schwer in allgemein anerkannten moralischen Kategorien erklärbar ist. Nicht, dass die paar hundert Menschen, die mit genau dieser Masche ihr Geld verdienen, das nicht versuchten. Doch von vorn. Die Story beginnt mit der brillanten Idee eines Geeks aus Jackson, Mississippi namens Dan Spivey. Dieser hatte sich nach ein paar eher langweiligen Jobs eine Trading-Lizenz für die Chicagoer Börse gekauft und sein Geld mit dem Handel von Derivaten verdient. Da es schon seit Jahren beim Handel an elektronischen Börsen um Geschwindigkeit geht und er im Laufe seiner okay sicher schon im moralischen Grenzbereich befindlichen Arbeit bemerkte, dass seine Orders mal 20 und mal 14 Millisekunden benötigten, um von Chicago nach New York und zurück zu gelangen, setzte sich der ehemalige Farmboy aus dem Süden hin und durchdachte das Problem wie einer vom Land. Er holte sich eine Landkarte. Mit diesem Hilfsmittel fiel die Geschwindigkeitshürde ziemlich schnell ins Auge, ihr Name Allegheny Mountains. Diese befinden sich zwischen New York und Chicago und obwohl nicht sonderlich hoch und breit, folgen Züge und fast alle Straßen doch deren Gebirgszügen, statt sie zu durchqueren, und diesen wiederum folgen brav die Glasfaserkabel, über die der Börsenhandel abgewickelt wird. Dan Spivey nahm sich einen Taschenrechner und ein Lineal und berechnete, dass er mit einem Kabel durch und nicht um die Allegheny Mountain die Reaktionsgeschwindigkeit zwischen New York und Chicago auf stabile 12 Millisekunden bringen kann. Alles, was er brauchte, waren ein paar Bautrupps mit Bohrern, die Tunnel von ein paar Zoll Durchmesser durch einen Berg bohren können, und sehr viel bürokratisches Know-how, um die Wegerechte für ein paar Zentimeter tiefe Tunnel durch die im Wege liegenden Gemeinden auszuhandeln. Die Kosten für die Leitung würden sich auf ca. 300 Millionen US-Dollar belaufen. Verkauft werden sie am Ende für 2 Milliarden. Die offensichtliche Frage ist, wer kauft sich eine Zeitersparnis von 2 Millisekunden für 20 Millionen Dollar im Jahr? Und die zwangsläufige Folgefrage lautet, wie bekommt man dieses Geld wieder rein? Kurz gesagt, indem man unter anderem mit besagter Leitung genau die Hälfte aller Deals an den amerikanischen Börsen so manipuliert, dass man daran verdient. Und zwar seit 2007. Jedes Jahr, jede Minute, jeden Bruchteil, jeder Sekunde. Für die Investoren ein Verlust von ein paar Pennies pro Geschäft, der sich jedoch zu einem Milliardenbetrag addiert, der aus den Taschen von Anlegern verschwindet und in denen von sehr, sehr wenigen High-Frequency-Tradern auftaucht. Das muss doch auffallen? Tut es, wenn man genau hinschaut. Warum schreibt darüber niemand? Gute Frage. Zunächst schaut niemand genau hin. Das Thema ist fernab jeder Medienpräsenz. Wenn in der ARD im Jahr ein paar Millionen für einen Sendeplatz kurz vor den 20 Uhr Nachrichten ausgegeben wird, der Börse im Ersten heißt, tangiert das dort Gesagte nicht nur weniger Menschen als das Wort zum Sonntag, es enthält tatsächlich noch weniger Wahrheit. Die Börsentickerdaten, die Wahrheitszeichen dort und weltweit auf allen News-Channels den Moderator unterschneiden, sind reine Optik, Blindtext, sie haben nichts mit der Realität zu tun. Denn versuche im gleichen Augenblick, wie die Microsoft-Aktie für 40 Dollar über einen Börsenticker deiner Wahl läuft, sie für den dotierten Preis zu kaufen. Und nicht nur kannst du das nicht, das kann wörtlich, nicht im übertragenen Sinne, niemand, keiner. denn die Zeiten, wo du deinen Börsenmakler angerufen hast, dieser deine Order ins Parkett der einzigen Börse gegeben hat, auf welchem deine gewünschte Microsoft-Aktie gehandelt wird und ein neutraler Makler dort einen Verkäufer findet, der dir die Aktie zum aktuellen Preis plus ein bisschen Gewinn vermacht, sind vorbei. In eben gegebener Antwort ist das gesamte beschriebene Verfahren Vergangenheit, fast jedes einzelne Wort stimmt nicht mehr und was es ersetzt hat, ist das Thema von Flashboys. Angefangen von der einen Börse, die durch mehrere ersetzt wurde, jeder kann heute in den USA eine Börse aufmachen, über den Börsenmakler, der nicht deiner ist, sondern mit deinem Geld, deinen Orders selbst Geld verdient, über den neutralen Makler, der heute nicht nur ein Algorithmus ist, sondern ein Algorithmus, der immer, ja immer versucht, den schlechtestmöglichen Preis für dich zu erlangen, bis zur Aussage aktueller Preis, ein Konstrukt, das es bei Handelszeiten von Nanosekunden nicht mehr gibt, ist alles an dem, was uns unter Börse, nicht nur im Bildungsbeauftragten, öffentlich-rechtlichen Rundfunk erzählt wird, kompletter Bullshit. Absolute and utter nonsense. Eine schicke Verschwörungstheorie wäre hier die passende Bemerkung, die nach ein paar Kapiteln im Buch und ein wenig parallelem Fact-Checking leider nicht mehr angebracht ist. Denn Michael Lewis ist ein anerkannter, sorgfältig recherchierender Journalist. Bis auf ein paar finanzmathematische Sätze, die sicher so fundamental sind, dass sie ein jeder verstünde, außer dem Mathematikidioten Falschgold, erzählt Lewis die Story aus der Sicht der handelnden Personen und damit eine Story nicht des Wie, sondern des Wie ist es dazu gekommen. Das passiert stringent bis in die Einzelheiten und so fundamental stimmig, dass es leider nicht als Crackpot-Aluminiumhut-Nonsens abzutun ist. Denn alles in allem ist die Story, wie aus einem schon immer zum Casino neigenden Finanzsystem ein kompletter Selbstbedienungsladen für, auch hier wieder wörtlich nicht übertragen, ein paar hundert Teilnehmer werden konnte, nicht wirklich kompliziert. Ein paar die Börse regulierende Gesetze wurden geändert, ein paar technologische Fortschritte wurden gemacht, alle unmittelbar Handelnden wurden entweder großzügig am Gewinn beteiligt oder im Falle der Empörung weggesperrt und das Prinzip des Betruges, nicht der große Coup, sondern die minimale Abzocke, dafür aber bei nahezu allen Börsentransaktionen, ist in so kompliziert formulierte AGBs und Gesetzestexte gepackt, dass sie niemand versteht und was sind schon die paar Pennies? Unterm Strich Milliarden, die in den USA vor allem Pensionären fehlen, denn dort ist der börsenbetriebene Pensionsfonds die Standardaltersvorsorge. Auf Deutsch, ein paar hundert High-Frequency-Trader nehmen nahezu allen amerikanischen Pensionären Tag für Tag die Rente ab. Leider gibt es kaum Hoffnung auf Besserung, trotz des immens wichtigen Buches von Michael Lewis und dem beachtlichen Medieninteresse, das es gefunden hat. Denn Lewis beschreibt nicht nur, was passiert ist, er schreibt über die, die den Betrug entdeckten und aktiv etwas dagegen tun wollen. Alles begann mit einem jungen Mann namens Brad Katsuyama, angestellt bei der Royal Bank of Canada, dem der Betrug auffiel, der ihn sich erklären ließ, der mit den Bankern, Tradern und Programmierern sprach, die das System erschufen und sich gegen ihre A-Macht auch einfach mit Allüren verwehrte, um mit ein paar Millionen Eigenkapital eine Firma zu gründen, mit der dem Betrug auf technischem Wege sofort und ohne nennenswerte Kosten die Grundlage entzogen werden kann. Diese Lösung gibt es, sie ist in zwei Sätzen erklärbar und im Buch beschrieben. Die Firma existiert, sie hat eine Website und jeder, der zurzeit an der amerikanischen Börse Geld verliert an ein Konstrukt aus Korruption, Technologie und Gier, kann die Bank, die seine Transaktionen ausführt, bitten, diese verlustfrei an den High-Frequency-Tradern vorbei über eben diese Firma abzuwickeln. Das ist für die Bank weder ein finanzielles Problem, die Gebühren sind vernachlässigbar, noch ein technisches. Man muss nur das moralisch Richtige tun und die Geschäfte seiner Kunden über IEX abwickeln, auf iextrading.com gehen, PDF ausfüllen und an IEX Service Limited, 7 World Trade Center, Etage 30, 10007 New York senden. Die IEX Limited gibt es seit Dezember 2013. Ihr aktueller Anteil am Handelsvolumen? 1%. Oder in Worten, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Hey, 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 what color?